Sind 10 Euro, ne? Glaubt ihr das? Richtig verknittert, gebraucht, dann nicht gedruckt, nein, nicht selbst gedruckt. Dieser 10-Euro-Schein, den habe ich für euch mitgebracht. Den werde ich einem von euch schenken. Wer glaubt das? Er ist wirklich für euch. Soll irgendjemandem eine kleine Freude machen, vielleicht nochmal, bevor die Eiscafés schließen, nochmal eine große Portion Spaghetti-Eis mit deinem Mann oder deinem Freund. Vielleicht eine Pizza. Das ist wirklich für euch. Glaubt ihr das? Das ist ein schöner 10-Euro-Schein. Der macht sich auch gut so als Reserve im Portemonnaie-Geheimfach. Das ist wirklich für euch. Ihr glaubt das nicht wirklich, oder? Ich glaube nicht, dass ihr das glaubt. Bitte schön, Thomas. Viel Freude damit. Ja, so ist das doch richtig, ne? Vom Segen zum Segen, von Kraft zu Kraft. Glauben zu haben und Glauben zu leben sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Die Bibel sagt, selbst der Satan glaubt an Gott. Aber hat er was davon? Viele Christen stimmen mit vielem überein, was die Bibel sagt. Aber das heißt noch nicht automatisch, dass sie es auch haben. Denn der Unterschied zwischen dem ich sitze und weiß, und ich stehe auf, mache meinen Weg zum Herrn und handle im Glauben und ergreife das, was mir zugesagt wurde, aktiv, ist groß. In meiner ganzen Zeit als Christ habe ich immer wieder Menschen gesehen, die diesen Unterschied gemacht haben. Und von diesen Menschen wollte ich immer lernen. Es waren nie viele, es waren immer nur ein paar. Oft waren es die, die auf der Bühne standen und die von diesen Dingen erzählen konnten, weil sie die Erfahrung gemacht haben. Weil sie in ihrem Leben durch Krisen gegangen sind, weil Dinge gefehlt haben und weil sie den Unterschied gemacht haben. Alle anderen standen und saßen und machten eben, was alle machen. Naja, klar, die Bibel sagt, dass ich eigentlich geheilt bin, aber ach, irgendwie funktioniert das bei mir doch nicht so. Habe ich schon 2 Wochen gebetet und proklamiert. Ja, ich lasse das wieder sein. Wisst ihr? Und die anderen haben genau da weitergemacht, wo die meisten eben aufhören und sagen, es klappt ja doch nicht. Oder finanziell. Oder beziehungsmäßig. In Krisen waren und sagten, okay, ich höre jetzt auf, meinen Zehnten zu geben. Ich verlasse meine Frau, weil das macht eh keinen Sinn mehr. Wir haben es jetzt schon ein halbes Jahr versucht. Es ging nicht besser. Okay, wir schmeißen es halt hin. Und dann gab es immer wieder welche, ein paar, die haben was anderes gemacht. Die haben was durchgezogen. Nicht, weil das jetzt schnell einen Erfolg versprach, sondern weil es vom Wort Gottes her das Richtige war. Und haben darauf vertraut, dass letztendlich der Herr Recht behält. Und nicht die Erfahrungen von den 10 anderen Christen um mich herum, die ohnehin schon alle desillusioniert sind und mir erzählen, warum das alles nicht funktioniert, sondern von dem einen, dem ich beobachtet habe, wie er durch eine Krise ging, wo ich gesehen habe, wow, der ist richtig tief dünn durch, vielleicht über Jahre manchmal, aber er hat an dem festgehalten, was wahr ist, trotzdem, was ihn umgab. Das sind für mich die Glaubenshelden. Nicht die, die heute bekennen und morgen die Millionen bekommen, das meine ich nicht, das ist nicht Glaubenshelden, das ist oft Zufall oder manchmal sogar Ablenkung vom Feind. Aber die, die das tun, was richtig ist, weil es richtig ist, die aufstehen und holen sich den 10-Euro-Schein, weil sie wissen, das Wort sagt das. Glauben meint aufhorchen auf ein Wort, aber dann eben auch aufstehen, hingehen und empfangen, was im Wort versprochen ist, um darin zu leben, auf Dauer. Wahrscheinlich hat jeder von uns schon erlebt, wie er in diesem gescheitert ist. Also ich habe es vielleicht öfters erlebt als ihr, dass ich Dinge genauso angefangen habe, aber dann irgendwann aufgegeben habe, weil es zu schwierig war oder weil die Umstände dagegen sprachen, weil meine Gefühle sagten, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, geht eh nicht. Oder weil mir andere gesagt haben, lass sein, ich habe das auch probiert, es funktioniert nicht. Aber das heißt nicht, dass wir dabei bleiben müssen. Wenn wir gestern versagt haben, können wir heute gewinnen. Eine kleine Entscheidung dreht unser Leben tatsächlich vom Verlust, von Versagen her in Erfolg. Es ist nur eine Entscheidung. Es ist nicht so viel. Manche denken, oh, ich muss jetzt so viele Dinge machen. Du musst einfach nur das weitermachen, was richtig ist. Auch wenn alle sagen, hey, du schläfst nicht mit deinem Freund. Bist du blöd oder was? Ich habe schon 7 gehabt in dem Jahr. Hältst du durch? Und sagst du, ich werde es auch nicht tun bis zur Ehe. Ich werde mich für den Mann aufheben, den Gott für mich vorbereitet hat. Ja, und wenn das heißt, ich verzichte jetzt auf ein bisschen Spaß, heißt es das. Aber ich verzichte auf viel mehr als auf nur ein bisschen Spaß. Ich verzichte auf Geschlechtskrankheiten. Ich verzichte auf tiefe Verletzungen und Enttäuschungen. Man weiß heute, wenn Teenager miteinander schlafen, dauert diese Beziehung durchschnittlich 3 Wochen. Kann vorher schon länger gewesen sein, aber ab diesem Moment. Und dann fangen Jungs an und suchen sich was anderes. In der Regel Jungs. Ja, aber meiner wird das nie machen. Das Problem ist, das haben die alle gedacht, die in diese Statistik aufgenommen worden sind. Heb dich auf. Und wenn jemand nicht warten kann auf dich, ich sag's, letztes Mal habe ich das schon mal gesagt, ey, dann ist es nicht wert. Wenn meine Tochter fängt jetzt an, ins Teenie-Alter zu kommen, wenn da jemand nicht warten kann bis zur Hochzeit, sage ich, gib ihm einen Tritt. Der ist es nicht wert, der ist nicht ein Krümel von dir wert. Weil das ist ein Zeichen von Respekt. Habe ich letztes Mal von diesem Vampirfilm erzählt, den ich mit meiner Tochter gesehen habe, da kam dieser Wert so klar drüber. Eclipse. Ja, das ist ein guter Part in Eclipse. Ich will keine Werbung machen für diesen Film, aber dieser Part hat mir gefallen, dass dieser junge Mann, dieser junge kalte Vampir sagte, ich warte, zieh dich wieder an. Halleluja. Ja, zieh dich wieder an. Was haben wir das letzte Mal uns angeschaut? Wir haben nur die Einleitung geschafft, aber die war schon ziemlich gut. Also ich habe mich begeistert gepredigt, war selbst wieder ganz erfüllt nach der Predigt. Ja, man predigt ja auch für sich selbst, ne? Und dann nimmst du das mit und merkst auf einmal, boah, da kommen ja Gedanken rein, die hatte ich gar nicht hier aufgeschrieben. Danke, Herr, das hast du auch mir wieder neu stark und wichtig gemacht. Es ging darum, um Josua, der Mose Nachfolger wurde. Er wurde vorbereitet durch ein prophetisches Wort von Gott und er sagte ihm unter anderem, sei du nur stark und mutig und sehr mutig. Und dieses Nur habe ich ein bisschen erklärt, dass es nicht darum geht, dass wir alles perfekt machen, dass wir perfekt sind. Niemand ist das und niemand wird es sein, solange wir hier atmen. Aber wir sollen darauf achten, dass unser Mut und unsere Stärke erhalten bleibt. Unsere Stärke kommt aus der Freude am Herrn, richtig? Wenn wir uns die rauben lassen, dann kommt Depression, da kommen Ängste, da kommen Sorgen. Wenn die Freude am Herrn unser Zentrum bleibt, dann wird diese Stärke nicht verschwinden, selbst wenn um uns herum alles zusammenbricht. Und Mut ist eine Entscheidung für Kühnheit. Es ist eine Entscheidung, von Gott das Beste zu erwarten, auch wenn ich bisher vielleicht durch Krisen gegangen bin oder andere Dinge erlebt und gesehen habe in meinem Leben. Sagen, Gott, du bist anders als all die Männer oder Frauen in meinem Leben gewesen, als mein Vater, als meine Mutter waren. Du bist besser als alles, was ich an Gutem bisher erlebt habe. Und wir haben uns angeschaut, dass es gut ist, beständig das Richtige zu tun. Einige haben das schon mal gehört von mir. Einige haben es schon 1000 Mal von mir gehört. Aber ich habe herausgefunden, dass es manchmal 100 oder 200 Mal gehört werden muss, bis es begriffen wurde. Deswegen sage ich es immer und immer wieder. Es ist für mich die Kernwahrheit der Bibel. Das Richtige beständig zu tun. Das ist für mich die Definition für biblischen Glauben, die ich noch reinschreiben würde, wenn ich da einer der Autoren hätte sein dürfen. Beständig das Richtige tun. Ich lese es raus aus ganz vielen Stellen, unter anderem von Josua, der das gesagt bekommen hat. Hör nicht auf, im Wort zu bleiben, Tag und Nacht. Und wir haben uns angeschaut, dass biblischer Glaube seinen Preis hat. Können wir das Bild jetzt mal sehen? Und zwar ein integres, gottesfürchtiges Leben und ein ständiges Sein in Christus. Das Bild, das hängt an meiner Pinnwand in meinem Büro, direkt links von meinem Schreibtischstuhl. Ich mag dieses Bild, weil hier ist einer, der macht was anders und der macht was richtig. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, hat mal einer gesagt. Aber lebendige Fische, die haben den Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Und ich meine jetzt den Strom des Zeitgeistes. Der Strom, der uns umgibt, sobald wir am Arbeitsplatz oder in der Schule oder auch manchmal in der eigenen Familie sind, wenn da nicht errettete Menschen sind. Dann strömt was gegen uns. Und wir können ganz schnell mitgerissen werden. Aber wir werden dann genau das haben, was alle anderen auch haben, die Jesus nicht kennen. Und das wollen wir nicht wirklich. Wir wollen, dass Gottes Güte und Herrlichkeit in unserem Leben an Substanz gewinnt. Dass Leute sehen können, wenn sie die Heike und den Thomas sehen, die sind gesegnet. Also die sind gesegnet. Die sind irgendwie total gesegnet. Weil anderes Wort irgendwie ist ganz schön schwierig. Das ist einfach so viel da drin. Wisst ihr? Und so glaube ich, so sollen die Leute über dich und über mich denken. Wenn die dich sehen, das sollen der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist dann manchmal Neid. Eifersucht? Weil das sind ja noch nicht gerettete Menschen, die uns umgeben. Aber der erste ist, boah, so die Marion und Charlie, die sind irgendwie gesegnet. Warum bin ich das nicht? Die sind gesegnet und ich bin nicht gesegnet. Möglicherweise kommt dann ja irgendwann der Umkehrschluss und sagen, wenn die gesegnet sind, gibt es ja vielleicht was, was die anders machen. Es gab mal diesen Film Auf der Suche nach Glückseligkeit, hieß er so ähnlich? Streben nach Glückseligkeit. Wo dieser, das ist ja eine Tatsachengeschichte, wo dieser Mann wirklich am Bankrott war. Junger, farbiger Mann mit Frau und Kind und war am Zerbrechen, sein Leben zerbrach unter ihm, er kam nicht weiter. Und er sah dann einmal einen Ferrari vorne anhalten, da stieg ein Mann in seinem Alter aus. Und anstatt, dass er jetzt da, boah, das Arsch hat einen Ferrari. Was braucht der einen Ferrari? Davon könnte ich jetzt meine Familie 2 Jahre ernähren oder 20, oder, je nachdem wie alt er war. Nein, er ist nicht diesem Neid zum Opfer gefallen. Die meisten hören bereits hier auf und deswegen verändert sich bei ihnen auch nichts. Wenn du neidisch bist, weil sich jemand ein neues Auto gekauft hat, vielleicht deine Nachbarin, hey, freu dich mit ihr. Auch wenn deine Schüssel schon 20 Jahre alt ist, freu dich mit ihr. Und du wirst sehen, da passiert was, in dir auch. Dieser Mann ging hin und sagte, entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie was fragen? Und dieser Banker offensichtlich kam raus und sagte, ja? Was muss ich tun, um so ein Auto zu fahren? Und sagte, ja. Du musst ein guter Aktienbroker sein, sagt er. Und dann hat es Klick gemacht. Den Film gesehen hat, er hat dann tatsächlich angefangen, Abendschule, hat was sind, 2 oder 3 Jahre sich ausbilden lassen. Unter übelsten Bedingungen hat er das durchgezogen und ist nachher tatsächlich Millionär geworden. Das ist eine Tatsachengeschichte, nicht ein Hollywood-Märchen, sondern es ist wirklich so passiert. Nun, bei uns geht es ja nicht nur um Geld oder um schnell mal Millionär zu sein, sondern es geht darum, dass wir ein Leben führen, das den Namen verdient, das wertvoll ist. Und gegen den Strom zu schwimmen, ist eine der größten Garantien dafür, wenn es um den Zeitgeist geht, dass du in die richtige Richtung schwimmst. Denn wenn du das tust, was alle tun, hast du nur, was alle haben. Du wirst viele kurze Beziehungen haben, einen hässlichen langen Tod und wirst verloren sein in Ewigkeit. Das ist, was alle haben. Kleines Glück hier und da, je nachdem, wie das Leben so mitspielt. Que sera, sera. Das ist, was alle haben. Wer will das? Keiner will das. Viele versprechen, wenn du das tust, dann hast du was anderes. Und viele Glücksversprechen, Motivationstrainer und Gurus und Sekten werben darum und sagen, ich habe aber die Wahrheit. Wisst ihr, wer die Wahrheit hat? Christus. Es gibt nur einer, der diesen Namen verdient. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, die einzige, ultimative, gültige, ewig, nicht ausradierbare Wahrheit. Okay, wenn wir also die Wahrheit haben, was hindert uns daran, die Wahrheit zu nehmen und sie anzuwenden? Sie einzusetzen, uns ihr zu unterordnen, sagen, Gott, dein Wille geschehe. Was kann ich schon verlieren? Gar nichts, habe ich rausgefunden. Ich kann nichts verlieren. Mit Jesus kann ich gar nichts verlieren. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich als Märtyrer irgendwann sterbe. Aber die Chance ist sehr gering in unserem Land. Und selbst wenn das passieren würde, wir wären in der ewigen Herrlichkeit und würden nichts vermissen. Das ist die andere Seite. Ja, lass uns mal wirklich denken, wie Christen denken. Nicht immer nur so zeitlich, ja, dieses Leben. Ja, das Leben ist fantastisch und Gott liebt dieses Leben. Er hat uns das ja geschenkt. Und es soll uns richtig gut gehen in diesem Leben. Aber das ist doch nur ein Vorgeschmack von dem, was dann kommt. Jetzt wäre mal ein Amen von ein paar Leuten mehr angebracht. Wir haben uns angeschaut, dass wir ohne regelmäßige Zeit mit Gott und seinem Wort zu verbringen, biblischen Glauben gar nicht leben können. Wir würden sehr schnell hohl und leer. Es würden Phrasen sein. Wir sagen dann dieselben Dinge, vielleicht die der Pastor sagt oder der Zellleiter sagt. Ja, der sagt immer, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Das sagst du dann auch 3-mal am Tag. Du glaubst es gar nicht. Weil es gar nicht in dir ist. Du bist gar nicht gefüllt mit dem Wort, nicht gefüllt mit den Gedanken, die der Heilige Geist in dir freisetzen will. Du machst, blabberst was nach. Und nachblabbern ist eine gefährliche Sache, weil es funktioniert in der Regel nur ganz kurz oder gar nicht. Wenn es ganz kurz funktioniert, könnte ich nachher ja glauben, das Ding funktioniert nicht, weil es falsch ist, aber das stimmt nicht. Ich funktioniere nicht. Mein Glaube funktioniert nicht. Das ist der Punkt. Und wir haben gehört, dass wir uns nicht erschrecken lassen sollen. So, das war alles Vorgeplänkel. Weil ich kann euch natürlich ganz schnell auch die 12 Prinzipien über biblischen Glauben hier um die Ohren hauen und ihr werdet begeistert sein. Ja, alles gehört uns. Werdet ihr nach Hause gehen, werdet es ansetzen. Und einige von euch werden vielleicht herausfinden, dass es im Gegenteil arbeitet. Es arbeitet sogar gegen euch statt für euch. Warum? Weil euer Leben nicht mit dem Wort übereinstimmt. Weil eure Integrität nicht mit der Gottes übereinstimmt. Weil er immer noch dieselben Dinge tut, von denen ihr eigentlich wisst, dass sie falsch sind, aber denkt trotzdem irgendwie, ein Ferrari kriege ich schon. Das funktioniert nicht. Ich habe das nie funktionieren sehen. Nie. Nur bei denen, die wirklich ganz Gott hingegeben seien. Benny Hinn sagte vor kurzem in der Predigt, wer keine Intimität mit Jesus hat, der ist nicht gerettet. Kann man jetzt mal hinstellen, einfach so. Aber ich glaube, wer keine Intimität bleibend hat, der hat ohnehin ein richtiges Problem. Ich kann ja kurz mit Jesus intim sein, habe eine Affäre mit ihm, habe mich bekehrt dadurch und lebe dann wieder wie vorher. Ich entferne mich Stück für Stück von ihm. Möglicherweise gibt es da einen Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Das kann ja sein. Bin ich ganz sicher. Da ist die Bibel sehr offen und nicht ganz so klar, wie wir es uns manchmal wünschen. Ich persönlich habe mich entschieden, ich glaube daran, dass jemand auch wieder verloren gehen kann, wenn er gerettet wurde. Nicht, weil Jesus ihn aus der Hand gehen lässt, niemals. Jesus verliert niemanden, aber wir verlieren Jesus, wenn wir wollen. Wir können Jesus loslassen, das ist unser Recht. Wir haben Freiheit von ihm bekommen. Freiheit zur Sünde. Du kannst als Christ jeden Tag ins Bordell gehen. Aber wirst du die Intimität mit Jesus behalten? Du kannst als Christ jeden Tag lügen, aber du wirst sie verlieren. Du wirst Christus verlieren. Er kann nicht mit dir gehen dahin. Er sagt, ich bin bei dir alle Tage, aber schau dir den Kontext an. Der Kontext meint, wenn du hingehst und Matthäus 28, 19 umsetzt, dann hast du Matthäus 28, 20 auch. Geh hin in alle Welt, verkündige das Evangelium, mach zu Jüngern, predigt, tauft und so weiter. Und dann ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Viele reißen das aus dem Zusammenhang und sagen, ja, Gott ist immer bei mir. Hey, wenn Gott mit manch einem wäre, der das sagt, dann würde ich sagen, da hat aber Gott ganz schön mies aufgepasst. Heißes Eisen. Und jetzt fange ich an mit dem ersten Prinzip über biblischen Glauben, der ersten Wahrheit. Und die heißt, Glaube hat eine Bestimmung. In Johannes 10, Vers 10 steht, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus macht hier ganz klar, was der Grund seines Auftrages war. Er wusste genau, warum er hier war. Er spricht vorher schon von dem guten Hirten, der er ist. Er spricht aber auch von dem Bösen, von dem Feind, von dem Teufel, Satan, Luzifer, der eben genau das Gegenstück tut, der die Schafe stiehlt, um sie dann zu schlachten und zu opfern für seine Interessen. Und Jesus sagt, ich bin anders. Ich bin hier, um Leben im Überfluss zu geben. Das ist eigentlich die neutestamentliche Auslegung von 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, wo steht, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Zu Abraham sagt Gott das und zu seinen Nachkommen. Und sein Nachkomme ist Christus und du bist in ihm. Wir haben uns das schon mal angeschaut. Das heißt, du bist gesegnet, du hast dein Leben im Überfluss mit einem Ziel, mit einer Absicht, nämlich dieser Überfluss soll hineinfließen in diese Welt. Ich denke da an eine Geschichte. Zwei junge Menschen verlieben sich und beschließen zu heiraten. Das Mädchen kommt aus einem überaus reichen Elternhaus. Dort wird der junge Mann zum Abendessen eingeladen und will um die Hand der Tochter bitten. Verlegen steht er mit seinem Blumenstrauß den zukünftigen Schwiegereltern gegenüber. Die wohlüberlegten Sätze sind wie weggeblasen. Schließlich spricht er von einem ungeheuren Zug, der ihn zu dem Mädchen zieht, dass der Zug immer stärker und stärker wird, dass er zu dem Mädchen sich hingezogen fühlt, dass er um die Hand der Tochter bitten möchte. Der zukünftige Schwiegervater legt ihm lächelnd und gütig den Arm auf die Schulter. Und er fragt, dieser Zug, von dem Sie da sprechen, ist das ein Güterzug oder ein Personenzug? Ist Gott für uns der Geber und Wunscherfüller? Und unsere Beziehung zu ihm nur so ein Güterzug? Ich habe euch mal einen Güterzug mitgebracht, damit ihr wisst, wovon ich rede. Ich habe meinen kleinen Sohn hier um Hilfe gebeten und er hat mir mal gezeigt, wie ein Güterzug aussieht. Das ist Henry, die kleine Lokomotive. Das ist eigentlich eine große Lokomotive. Und die hat Güterwagen dran hängen. Schaut, das ist eine Art von Güterwagen. Und hier ist noch eine. Schau, mit einer großen Kiste, also richtig wertvolle Güter sind da drin. Hängen wir noch einen dran. Und guter Letzt noch mal einen. Das sind so die Güterwagen, die manche Christen aus der Bibel sehen. Das ist der Glaube. Und dann ist hier Heilung drin. Oh, hier ist ganz viel Wohlstand. Und hier ist Luxus drin und schöne Dinge. Hier sind Beziehungen und offene Türen drin. So all die tollen Sachen, die wir als Christen ja doch so lieben. Ich meine, das ist was Schönes. Und ich möchte euch auch gar nicht sagen, dass ihr diesen Zug nicht anstreben dürft. Aber da gibt es noch einen anderen Zug. Und das ist jetzt Gordon. Gordon und Henry sind eigentlich gute Freunde. Aber Gordon zieht in der Regel einen anderen Zug. Er zieht nämlich einen... Er zieht einen Personenzug. Er hat also Anhänger hier, die Personen transportieren. Kann man das so ein bisschen sehen, den Unterschied? Ja? Beide Züge haben ihre Existenzberechtigung. Aber was passiert, wenn wir Christen uns ausschließlich auf den Güterzug konzentrieren und all die Dinge haben wollen, die das Wort sagt, und vergessen ganz, dass eigentlich eine Person im Mittelpunkt steht? Ich habe euch erzählt, dass ich schon den einen oder anderen am Sterbebett begleitet habe und beobachtet habe, was in diesem Moment noch wichtig war. Und die Güter waren völlig uninteressant. Die Renovierung vom Haus, die anfällt, das neue Badezimmer oder irgendwelche Auszeichnungen, Diploma, Zertifikate, Titel. Keiner hat danach gefragt, gib mir doch nochmal die Unterlagen vom Büro. Und er wusste, er ist kurz vor der Herrlichkeit, vor der Ewigkeit. Aber der Zug hier, der wurde dann auf einmal ganz, ganz wesentlich. Wo sind meine Kinder oder Enkelkinder? Wo sind meine Freunde? Wo ist meine Gemeinde? Wo sind die Menschen, die mir wichtig sind? Wo ist mein Gott? Es ging um Beziehungen in dieser letzten Stunde. Es ist ein Vorrecht, jemanden sterben zu sehen, weil du ganz viele Illusionen verlierst. Und als junger Mensch fängst du an zu erkennen, worauf es wirklich ankommt. Die Jugend ist so leicht verführbar. Ich meine nicht nur die 20-Jährigen, ich meine auch die 30-Jährigen, die Leute in meinem Alter, wir sind so leicht verführbar. Die Medien sind eingeschossen auf uns. Die wissen genau, was wir uns wünschen. Die bieten es uns an. Die beschäftigen uns damit. Und wir fallen oft genug drauf rein. Und vergessen dann, dass die Zeit, die ich mit meinen vielen Hobbys verbringe, ich nicht mehr für meine Kinder habe. Und auf einmal sind die Kinder groß. Und dann wünsche ich mir so zurück. Meine Hobbys sind immer noch da. Meine Arbeit ist immer noch da. All die Verpflichtungen und rund ums Haus ist immer noch da. Aber meine Kinder sind nicht mehr da. Vielleicht sitzen ein paar hier, die das so erlebt haben. Und ich habe mit Leuten gesprochen, frühzeitig, die das erlebt haben. Und ich habe mir vorgenommen, das wird mir nicht passieren. Ich möchte hier lernen von denen, die Fehler gemacht haben, damit ich sie nicht auch alle machen muss. Ich muss ja nicht jeden Fehler machen, oder? Ich mache doch genug. Ich kann mir doch einige ersparen. Und habe von Freunden gelernt, von Vorbildern gelernt, meinen Personenzug zu pflegen. Und wenn ich den mit Gott pflege, dann ist das gar kein Problem. Die Güter kommen ganz von allein. Die Güter gehören dazu. Gott lässt uns wissen, dass eine Kernbedingung zum Empfang materieller Güter, unsere Haltung der Hingabe an ihn und unser Bleiben in ihm ist. Er sagt von sich selbst, ich bin das Wort. In Philipper 4,4 steht die Stelle, die ich ja am Anfang des Jahres schon vorgelesen habe. Ich lese jetzt das jüdische Neue Testament. Da heißt es wörtlich, freut euch alle Zeit in der Vereinigung mit dem Herrn. In dem Herrn, das ist so eine Floskel fast schon für Christen. In dem Herrn, ja, ich soll mich im Herrn freuen. Was heißt das eigentlich? In der Vereinigung mit dem Herrn. Das ist ein sehr intimes Wort, was für die Ehe, für die eheliche Sexualität oft verwendet wird. Sind wir intim mit Gott? Sind wir so nah an seinem Herzen? Legen wir Wert auf Zeit mit ihm? Ich rede gar nicht von Emotionen. Das ist gar nicht immer das Zentrum. Nicht jeder empfindet sehr viel in diesen Zeiten. Also ich bin nicht so der emotionale Typ dabei. Aber ich weiß, er ist da. Ich glaube seinem Wort. Auch das ist Glauben. Ich nehme das in Anspruch und genieße das Bewusstsein, mein Papa ist bei mir. Ich genieße es, wenn ich mit meinem Papa oder mit meiner Mama zusammen sein darf und wir eine Zeit zusammen haben, zu zweit. Das ist wunderschön. Und so genieße ich meine Zeit auch mit meinem Vater im Himmel. Es heißt, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und das wird vorher genau aufgezählt. Da geht es um Kleidung, um Nahrung, um Wohnung, um all das Materielle, was wir brauchen. Wo Gott sagt, ich weiß ja, wenn er ist Vater, ich weiß ja, dass ihr das braucht. Denn von meinem kleinen Kaleb würde morgens mit der Sorge aufwachen, oh Gott, hoffentlich kriege ich heute eine Milch. Oh Gott, was ist, wenn ich keine Milch kriege heute? Ich muss mir jetzt Sorgen machen. Ich muss am besten schon noch früher aufstehen und irgendwie versuchen, den Eisschrank alleine zu öffnen. Irgendwie muss ich es schaffen, meine Milch so in der Dosierung mit dem Pulver herzustellen, wie das schon geschehen ist. Stell dir vor, wie grausam das wäre. Und so benehmen wir uns manchmal mit ihm. Wir machen uns Sorgen, Sorgen und machen Leistung, Leistung, Leistung und hoffen, dass wir damit irgendwie über die Runden kommen. Und merken gar nicht, dass Gott neben uns steht und sagt, lass mich doch. Nimm doch im Glauben das. Ich habe es doch schon bereitgestellt für dich. Ich vergesse dich nicht. Ich weiß, dass du Nahrung brauchst. Ich weiß, dass du ein Auto brauchst, um zur Arbeit zu kommen. Du sollst ein schönes haben. Hast du deiner Tochter mal ein Auto gekauft? Hast du die letzte Schrottkiste genommen? Wenn du es irgendwie konntest, hast du dir ein schönes Auto gekauft. Thomas hat dir gerade ein Auto gekauft. Ja, man schaut auf Dinge. Man versucht zu segnen als Papa oder als Mama. Und doch unterstellen wir Gott oft, dass er nicht so ein guter Papa ist wie wir. Oder wie wir gern wären. Er ist besser. Er ist viel, viel besser. Sein Reich ist Liebe, wie er Liebe ist. Und das größte Gebot ist es nicht, Gott zu lieben? Ist nicht das das Gebot? Definiert das nicht so schön und klar im Johannesevangelium? Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ist es immer angenehm? Nein. Es widerspricht manchmal unserem Wunsch. Ganz oft widerspricht es meinem, was ich eigentlich gern will. Hast du schon mal jemanden vergeben müssen, wo du eigentlich lieber Groll drauf hättest? Also wie der mich behandelt hat. Und das soll ich jetzt... Nee, also du weißt ja gar nicht, Pastor, wie es mir geht. Also was ich erlebt habe, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Muss ich gar nicht. Der Herr kann sich's vorstellen, hat gesagt, trotzdem sollst du vergeben. Oh, da bin ich noch nicht bereit zu. Gefährliches Spiel. Gefährliches Spiel. Kann sein, dass sich das die Hölle kostet. Vergebung ist ein Schlüsselelement für unser Christsein. Und so gibt es viele Dinge, wo wir nicht immer so sagen, ja, ich will das, okay. Sex vor der Ehe, habe ich eben gesagt. Hey, ja, oh, es macht Spaß, ich habe es schon mal gemacht, lass mich doch. Was will er? Wer Gottes Angesicht mehr sucht als seine Hand, der wird beides überfließend haben. Einigen, die ihm gedient haben, die seine Werke getan haben, sogar seine Worte gesprochen haben, wird er sagen und hat er schon gesagt, ich kenne dich nicht, weiche von mir. Aber ich habe doch in deinem Namen, du hast mich nie gekannt, ich habe dich nie gekannt. Das wird manch einer zu hören bekommen, der vielleicht in Gemeinden wie unserer gesessen hat, 10, 20, 30 Jahre lang. Und dachte, er hätte ja alles verstanden. Aber er hat nie eine persönliche Beziehung aufgebaut zu Gott. Er hat nur Dinge nachgemacht. Kann doch hier sitzen und kann nach 3, 4 Gottesdiensten weiß ich genau, wann er die Hände hebt, wann er Halleluja oder Amen sagt, wann man sich setzt, wann man eine Proklamation mitspricht, wann man eine Bibel mitnimmt. Rettet mich das? Nein, es kann mich nicht retten. Es ist nur nachgemacht, es ist nicht echt. Darum machen wir diese Einladung, Jesus anzunehmen. Das ist kein Spiel oder kein wir zählen Zahlen und freuen uns über Erfolg. Das ist oft der entscheidende Schritt, um rauszutreten aus dem, naja, ich bin ja auch schon ganz gut. Ich kann das ja fast so gut wie die Martina Schwenk hier. Und zu sagen, hey, du bist verloren. Die Hölle wartet auf dich. Ist kein Witz. Dieses Leben wird Rechenschaft von dir fordern zum Schluss. Und der Preis wird sehr hoch sein, viel höher als wir ahnen. Darum machen wir Gottesdienst. Um ihm zu dienen, um die Gelegenheit immer wieder zu geben. Leute, wenn ihr noch nie Jesus angenommen habt, dann macht's und macht's richtig. Macht's ganz. Es gibt keine halbe Bekehrung, wie es keine halbe Schwangerschaft gibt. Ganz oder lasst es sein. Denen aber, die ihn kennen, sagt er, dass sie klopfen, bitten und suchen dürfen und dass er ihren Wünschen positiv antworten wird. Es kommt immer darauf an, wer klopft, oder? Kommt drauf an, wer bei dir Mitternacht um die Tür klopft. Nicht jedem wirst du aufmachen. Aber ist es dein Sohn, deine Tochter? Der kann um 2 Uhr morgens noch klopfen, du wirst ihm öffnen, oder? Ist es irgendein Landstreicher, irgendein Verbrecher, irgendein Gauner, wo du nicht weißt, was der will? Wirst du sehr vorsichtig sein, ob du die Tür öffnest um diese Uhrzeit. Vielleicht mit einer Gaspistole in der Hand. Ja, sei weise. Die Bibel sagt, wir sollen weise sein. Es gibt genug, die das ausnutzen, dass wir ja so fromm sind. Fromm sein heißt nicht blöd sein. Und die, die in Einheit mit ihm verbunden sind, die wird gar jede Bitte erfüllt werden, damit ihre Freude vollkommen sei, sagt das Wort. Ist das der Vater? Ja. Er sieht dich, er sieht dein Herz. Er weiß, du bist trotzdem fehlerhaft, auch wenn du mit ihm verbunden bist. Du bist nicht perfekt, aber er stellt dich in jemand anderen hinein. Und der ist perfekt. So wie diese russischen Puppen, weißt du, wo du immer noch eine innen drin hast. So stellt er dich in eine hinein und die heißt Jesus Christus. Und dann sieht er nicht mehr deine Schwächen, er sieht den Herrn. Er sagt, wow, geliebter Sohn, Da steht nichts mehr zwischen dir und ihm. Das meint es, wenn er Paulus immer wieder sagt, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Nicht so eine Spur, nicht so ein bisschen besser. Nicht. Du hast vollen Zugang. Wow. Also warum seid ihr nicht so begeistert wie ich? Ich predige mich gerade happy. Ehre sei Gott, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin makellos, tadellos. Ich stehe vor ihm, reingewaschen durch das Blut. Und ich weiß, ich habe Fehler. Aber er hat sie weggewaschen. Wenn ich in ihm bin, wenn ich ihn verlasse und aus dieser Puppe raushüpfe und mache mein eigenes Ding, sieht es anders aus. Dann bin ich wieder der ich bin, okay? Mit all meinen Stärken und Schwächen. Ich bin lieber in ihm. Es ist ein sicherer Ort zu sein. Denn auch der Feind zieht mich dann nur als Christus. Und vor dem fürchtet er sich. Nicht vor mir, aber vor ihm. Oder vor mir in ihm. Möglicherweise ist die Bereitschaft zu geben nicht die Voraussetzung, um durch biblischen Glauben Dinge zu empfangen. Doch ich glaube, es ist sicherlich die Voraussetzung, um dauerhaft Überfluss zu bekommen. Wir haben viel über den Auftrag gesprochen, deswegen mache ich das hier sehr kurz. Aber wir haben ihn. Dieser Auftrag ist Teil unseres Christseins. Und wenn wir diesem Auftrag verpflichtet sind, steht uns alles zur Verfügung, was der Herr hat. Das ist, was ich eigentlich mit diesem ersten Punkt sagen will. Möglicherweise kannst du auch Dinge empfangen, ohne dass du dich entscheidest, du willst es weitergeben. Ich rede jetzt nicht nur von Geld, ich rede von deinem Leben, dass du investierst in Gott und wo du sagst, Gott, wo immer du mich haben willst, ich werde das tun. Was immer du mir aufträgst, ich bin dabei. Das meine ich, diese Grundhaltung. In all deiner Unvollkommenheit, wisst du? Nicht warten, bis du perfekt bist, sondern heute. Herr, ich bin hier. Wo darf ich was tun? Ich mach's. Ich mach mich zum Aff, wenn es sein muss. Mach ich fast jeden Sonntag. Ist fantastisch. Aber ich mach's von Herzen, weißt du? Weil ich weiß, dass es richtig ist. Er will es. Okay? Und ich glaube, dass jemand, der das grundsätzlich macht, dass hier der Zugang zu Gottes Versorgung in jedem Bereich ungebremst funktioniert. Andere erleben vielleicht kleine Dinge. Wir waren auch als Gemeinde nicht immer so, dass wir da so einen großen Wert drauf gelegt haben, nach außen gerichtet zu sein. Wir waren oft auch nach innen gerichtet und haben trotzdem Dinge empfangen, auch in der Zeit. Deswegen kann ich nicht sagen, es geht gar nicht. Aber wenn ich den Unterschied sehe von heute und damals, dann muss ich sagen, wir hatten keine Ahnung, was möglich ist. Und ich glaube, wir haben es auch jetzt noch nicht. Denn die Steigung geht weiter. Wir erleben immer schönere und immer größere Dinge. Wenn ich so höre aus den Zellen, was passiert an Heilung, an Wunder, an Gebetserhörung, das sprengt vieles, was wir früher als Gemeinde erlebt hatten, sprengen heute teils einzelne Zellen schon. Wundervolle Dinge passieren. Und ich habe noch einen Punkt, über den ich gerne reden möchte. Der zweite, da haben wir nur zwei Punkte. Und der heißt, Glauben bringt Autorität. Da Glauben eine Bestimmung, einen Zweck hat, verbindet Gott die, die sein Reich an erste Stelle gesetzt haben, auch mit der zur Erreichung des Zieles notwendigen Autorität. Autorität bedeutet, ich hatte ja mal mir einen Hut ausgeliehen, einen Polizeihut, weißt du noch? Vor 2-3 Jahren habe ich hier gestanden mit so einem richtigen Original, richtig gültigen Polizeihut. Sage ich, okay, wo ist der Unterschied? Mit oder ohne Hut? Der Hut steht für Abdeckung. Ich stehe unter Abdeckung vom Staat. Ich habe mit diesem Hut wenn ich den rechtmäßig bekommen hätte, hätte ich damit Autorität, den Verkehr zu regeln zum Beispiel. Oder Leute vorläufig festzunehmen und Dinge zu tun, die eben Polizisten tun. Hey, das ist auch nur ein Mann, oder? Der dich da anhält und dir da irgendein Verwarngeld aufdrückt. Der ist vielleicht jünger als du, sagst, was willst denn du, Knabe? Aber dann zeigt er dir die Schulterklappe und zeigt dir seine Mütze und sagt, bitte. Und du verstehst. Vielleicht bist du mal mit einem großen Auto gefahren, so wie Thomas mit seinem immer große Autos gefahren. Ne? Und dann steht dann irgend so ein Typ mitten auf der Kreuzung, dünner als er, mit so einer Mütze auf und hat so ein Plastikschildchen in der Hand. Und dann denkt sich Thomas, der will doch wirklich erwarten, dass ich jetzt von meinem Gas runtergehe und drückt gerade nochmal drauf. Nein, das macht er nicht. Weil er diese Mütze aufhat. Und weil er damit ausdrückt, hinter mir steht der Staat. Hinter mir steht alle staatliche Gewalt. Und wenn der mir was aufschreibt, dann muss ich das zahlen. Wenn der mich irgendwie anklagt oder ich werde Polizeibeleidigung und so weiter, das wird richtig übel teuer. Polizeimörder sind nicht umsonst die am meist gejagtesten Personen dieser Erde. Neben dem Teufel vielleicht. Weil die verletzen aufs Gröbste staatliche Gewalt. Und alle anderen Polizisten wissen das und gehen da mit einer, Iris guckt immer Krimis, ja, die gehen da mit einer Begeisterung in Anführungszeichen ran. Den kriegen wir, den lassen wir nicht durchkommen, das nicht. Also Mord ist schon schlimm, aber Polizeimord. Hier hört der Spaß völlig auf, weil du greifst damit letztendlich unsere politische Ordnung an. Unser ganzes System, und das darf nicht sein. Und so ist es, wenn wir wissen, was Autorität heißt. Autorität heißt nicht, du bist stärker. Der Polizist auf der Kreuzung ist nicht stärker als seine 300 PS. Aber er hat Autorität. Du bist nicht stärker, wenn du geistliche Autorität ausübst, als der Teufel in dir. Aber du strahlst etwas aus. Du hast sozusagen den Helm auf, der Jesus gehört. Und auf dem steht König. Und wenn du in ihm bist, dann sieht er nicht mehr die Margit, sondern sieht er den Helm. Und den kennt er. Er sieht die Schuhe. Und das sind Jesus Schuhe. Epheser 6 sagt, was für eine Rüstung wir tragen. Er sagt nicht, wir tragen eine Waffenrüstung, die so ähnlich ist wie die von Jesus, sondern er sagt, wir tragen genau dieselbe. Und die Stiefel, die haben mal auf seinem Kopf gestanden. An sowas erinnerst du dich. Als Teufel erinnerst du dich da Jahrtausende dran. Und wenn die Stiefel und der Helm und dann noch der Schild, oh Gott, der Schild, was hat er damit dann übergezogen bekommen? Schild des Glaubens. Oh, und dann geht's zur rechten Hand, das Schwert. Oh, das Schwert. Das hat ihm den Rest gegeben. Er kennt diese Sachen gut. Er weiß, Margit an sich ist ein leichtes Fressen. Aber nicht in Verbindung mit dem Herrn. Ist sie in ihm, ist sie eine unüberwindbare Kraft. Ja, im Gegenteil, sie ist eine überwindende Kraft. Sie kann ihn überwinden. Das ist Autorität. Und das haben wir durch Glauben. Wir haben es nicht aus uns selbst. Deswegen warne ich davor. Ich habe letztes Mal das Beispiel erzählt von diesen vier jungen Männern, die, das war im zweiten Gottesdienst, die glaubten, sie haben Autorität über diesen dämonenbesessenen Mann, weil sie Paulus beobachtet hatten, wie er Dämonen ausgetrieben hat. Aber was war? Sie gingen in das Haus rein, kühn, haben genau hingehört. Wie hat der Paulus das immer gesagt? Haben dieselben Worte gebraucht. Im Namen Jesu, der Paulus predigt, fahr aus, böser Geist. Sie haben sich gefühlt wie Christen und gedacht, okay, der hat das so gemacht, das funktioniert, Zauberspruch. Ne, so. Und es hat nicht funktioniert. Es ist nach hinten losgegangen. Der Mann stand da, vielleicht so, lachte und ganzen Gesicht hatte. Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich auch. Aber wer seid ihr denn? Und fiel über sie her. Die sind nackt, die hat er ausgezogen. Völlig blamiert, nackt und die haben überall Blut und Streifen gehabt, die haben richtig kaputt geschlagen und dann sind die geflohen. Das ganze Dorf hat darüber gesprochen. Die hatten noch mehr Autorität, noch mehr Ehrfurcht gegenüber von Paulus gehabt als vorher. Das waren vier junge, kräftige Männer und die wurden da von einem so zugerichtet. Und Paulus geht zu den übelsten Besessenen hin und treibt die Dämonen aus. Und die wehren sich nicht, überhaupt nicht. Die zittern und machen es sofort kommen, so wie es richtig ist. Deswegen sage ich, unser Leben muss in Ordnung sein vor Gott. Wenn wir diese Dinge versuchen, und wir haben auch hier Dämonenaustreibung und Dinge erlebt, auch in unserer Gemeinde schon sehr oft. Aber wenn du sowas tust und du bist nicht wirklich im Herrn, Junge, das kann überspringen sogar. Da können ganz üble Dinge passieren. Nicht nur, dass du körperlich gefährdet bist, sondern dass sogar deine Familie und andere Dinge infiziert werden können von geistigen Mächten, die sehr wohl Realität sind und existieren. Darum achte immer auf dein eigenes Leben. Wenn du in Christus bist, bist du unüberwindbar. Machst du aber, was du willst und trittst das Wort Gottes und seine Gebote mit Füßen, dann wird es richtig gefährlich. Es heißt, ich lese nochmal die Stelle vor, Matthäus 28, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und das Und ist mir jetzt wichtig, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Würde das Und hier nicht stehen, könnte man ja sagen, okay, er ist ja eh bei uns. Aber ich vermute sehr stark, dass das Und eine ganz große Bedeutung hat. Weil das erlebe ich auch im Dienst. Wenn ich das tue, oder Menschen, die das tun, Zellleiter, die das tun, die erleben eine Präsenz Gottes, die wesentlich stärker ist als alles, was sie vorher erlebt haben. Jetzt gerade Marion anguck, Charlie, ist es so? Wenn wir das tun, was Gott will, wenn wir diesen Auftrag wirklich mit unserem Leben nachgehen, dann steht er uns zur Seite auf eine Art und Weise, die viele Christen nie in ihrem Leben erlebt haben. Die denken ja nur, Superpastor oder Superfernsehprediger XY erleben das. Nein, Das erlebt jeder, und wenn es der Kleinste ist im Reich Gottes, der das tut nach seinen Möglichkeiten. Nicht jeder macht vielleicht eine Zelle auf, noch weniger machen eine Gemeinde auf. Aber ich bin irgendwo auf der Arbeit, ich habe eine Familie, Leute. Ich predige das Wort Gottes auf die Art und Weise, wie es mir möglich ist und wie ich das kann. Und Gott ist mit dir. Gott ist mit der Hausfrau zu Hause, die das vielleicht nur bei ihren Kindern erstmal tun kann. Oder im Kindergarten irgendwo eine Mutter hat, die sie was erzählt hat. Ich weiß, ich bin jemand, dem Jesus seinen Auftrag weitergegeben hat. Weißt du das auch? Nein, okay. Wir arbeiten dran. Ich weiß aber auch, ich bin jemand, dem Jesus Vollmacht gegeben hat. Weißt du das auch? Das kannst du auch nur wissen, wenn du das Erste weißt. Ohne Auftrag, keine Ausrüstung. Das Erbe der Verheißung Abrahams in Christus nach Galater 3,29 ist uns. Wir haben das Erbe und wir haben die Verheißung Abrahams geerbt. Wir haben Macht über alle Autorität des Feindes. Wusstest du das? Jetzt muss ich dir nochmal vorlesen. Das glaubst du sonst nicht. Lukas Evangelium, Lukas 10. Vers 19, Jesus sagte das, okay? Es war nicht ich, der das gesagt hat, oder irgendjemand, dem es scheinbar Vorteile bringt. Jesus sagte: Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Wenn du in Christus bist und dein Chef dich mobbt, oder irgendwas passiert, wenn du in Christus bleibst, wird es dir nicht schaden. Wenn du in Christus bist und dein Ehepartner macht dir die Hölle auf Erden, wenn du in Christus bleibst, wird es dir nicht schaden. Wir haben Vollmacht über alle Autorität, das heißt nicht die meiste oder viel. Vollmacht ist ein Wort, das mit Autorität übersetzt werden kann. Wir haben Autorität über den Feind. Wenn der Feind dich oder mich sieht und wir in Christus sind, sieht er Christus. Das ist der Grund. Das heißt, widersteht dem Teufel und er wird von dir fliehen. Nicht vor dir, nicht vor Andrea oder Bernd. Er flieht von mir, weil er Christus in mir sieht oder mich in ihm. Und da kriegt er Panik. Das hat sich nie verändert, preis dem Herrn. Er versucht uns einzuschüchtern, ja, wie ein brüllender Löwe. Aber hast du schon mal gemerkt, dass er gar nicht zubeißt? Er brüllt immer nur. Er zeigt dir seine nicht vorhandenen Zähne, wenn du genau hinguckst. Und wenn wir ihm widerstehen, verliert er seine Bisskraft uns gegenüber vollkommen. Lass uns doch nochmal im Johannesevangelium reinschauen. Johannes 14. Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Hast du je erwartet, dass Gott durch dich die Werke tun will, die er getan hat? Was waren das für Werke? Wer hat eine Idee? Ruft ruhig rein. Heilung? Dämonenaustreibung? Brotvermehrung? Tote erwecken, ja, stimmt. Ja, das Evangelium verkündigen, ja. Gefangene befreien. Wer von euch hat das alles schon gemacht? Bei der Totenauferweckung, da geht es meistens dann noch nicht. Ja, aber wenn das, man hat er was getrunken vorher, dann meinst du, er hat das wirklich ernst gemeint? Bei dir, Reggie, meinst du, der hat dich gemeint damit? Wer an mich glaubt, denn das bist du ja, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Mein Gott, er hat das wirklich gesagt. Anna, dasselbe, was er getan hat, sollst du tun. Kannst du dir das vorstellen? Schwierig, gell? Und doch steht es drin. Jetzt können wir natürlich sagen, wir reißen diese Seite raus, dann stimmt die Bibel wieder. Aber ich sage dir, das steht noch an anderer Stelle in ähnlicher Ausführung. Der Herr meint, was er sagt. Das ist das Schöne, deswegen mag ich ihn so. Er ist integer. Wenn er was sagt, meint er es auch. Er nimmt es nicht zurück. Er wechselt sich nicht morgen wieder, wie vielleicht jemand, den du kennst. Er bleibt gleich. Seine Werte bleiben uneingeschränkt und unverändert vorhanden. Lesen wir doch den nächsten Vers gerade mal, den 13. Und alles, achte drauf, da steht ein und. Also und verbindet den Vers mit dem vorigen. Und im vorigen stand ja, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Kann das sein, dass Jesus uns sagt, auch hier gibt es eine Verbindung. Wenn ihr tut, was ich getan habe, wenn ihr das euch traut, wenn ich das tun darf durch euch, dann dürft ihr bitten, was ihr wollt. Denn mein Wille wird dann eurer sein. Ihr werdet gute Dinge bitten und ihr werdet alles bekommen, was ihr bittet. Wow. Das steht in der Bibel? Ja. Sogar in den Evangelien. Sogar im Johannesevangelium. Der Apostel der Liebe schreibt das. Aber wie gesagt, lest den Kontext. Lest 14. und 15. Kapitel mal ganz zusammen. Und achte darauf, worum es hier geht. Es geht immer darum, in Christus zu sein. Und es wird klar definiert, was das meint. Es heißt nicht, von neuem geboren zu sein. Das ist nicht in Christus bleibend sein. Das ist in Christus eintreten. Aber viele bleiben auch nur ganz kurz drin und gehen dann wieder raus. Und leben dann ihr Leben weiter, gehen zwar in den Gottesdienst, aber ansonsten bleibt alles ziemlich gleich. Die gehen vielleicht nicht in die Hölle, aber sie werden in diesem Leben im Glauben keine großen Schritte machen. In Christus zu sein und zwar bleibend ist der Schlüssel für alles, was ich euch hier und auch die nächsten Wochen weitergeben möchte. Wir haben denselben Geist, durch den Jesus die Wunder tat, die er tat. Erinnern wir uns dran. Jesus legte seine Gottheit ab und er war ganz Mensch, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Durch die Taufe sehr offensichtlich. Und er tat alles, was er tat, in dieser Kraft. Nicht in seiner Gottheitskraft, das wäre ja leicht. Ne? Jesus hätte ja alles tun können, was er wollte. Er tat es in der Kraft des Geistes und er sagte nachher, ihr kriegt denselben Geist. Deswegen kann er sagen, ihr könnt dieselben Dinge tun. Bitte versucht nicht über die Lahn zu gehen, wenn die Brücke mal gesperrt ist. Es sei denn, Gott spricht sehr klar und deutlich zu dir. Ist eher selten der Fall. Ja, es sind Leute ertrunken bei so Aktionen. Die dachten, sie machen das jetzt im Glauben. Das war nicht Glauben. In dem Fall muss Gott klar reden vorher. Okay? Ich kenne persönlich niemanden, der das bisher gemacht hat. Ich habe auch noch nie empfunden, dass ich das tun sollte. So, es gibt Dinge, die müssen wir nicht wirklich tun. Und andere Dinge sollten wir aber tun. Und manche Dinge sind größer als das. Ich weiß von Toten, die auferstanden sind. Ich weiß von AIDS-Kranken, die 100% geheilt sind mit Nachweis von den Ärzten. Das sind für mich auch ziemlich große Dinge, die da passiert sind. Hey, das Wasser muss mich nicht unbedingt tragen. Wir haben seine Waffenrüstung und wir haben seinen Geist. Und das ist alles, was wir brauchen. Denn das alles beinhaltet die Tatsache, dass Jesus immer bei mir ist. Wenn Jesus bei mir ist, ist Heilung bei mir, ist finanzielle Versorgung bei mir, ist der beste Erzieher bei mir, der mir hilft, meine Kinder gut zu erziehen. Er ist der beste Helfer, Berater dabei, der mir hilft, meiner Frau ein besserer Ehemann zu sein. Es ist alles bei mir, wenn Christus bei mir ist. Ist Christus nicht bei mir, sprich, lebe ich nicht, wofür ich eigentlich geschaffen bin zu leben, dann muss ich doch alles wieder selbst finanzieren. Dann muss ich verkrampft versuchen, ein besserer Ehemann zu sein. Ich muss meine Kinder disziplinieren lernen und irgendwie auch konsequent werden und all so Sachen. Wisst ihr, das ist anstrengend. Ist Christus in mir, ist es leicht. Das heißt nicht, dass es nicht Herausforderungen gibt. Nee, aber es ist leicht. Wenn du in Christus bist, dann bist du das, was die Bibel eine neue Kreatur nennt. Dann funktionierst du auf einem ganz anderen Level. Du gehst dann von den Tatsachen hinter dem Vorhang aus und nicht nur von dem, was du gerade vor Augen siehst. Du wirst nicht immer nur das aussprechen, was du siehst. Du wirst nicht immer nur die Katastrophen aussprechen, die du um dich herum in deiner Familie vielleicht siehst. Wenn die Kinder sich völlig daneben benehmen und alles. Und du wirst anfangen, das zu sprechen, was du hinter dem Vorhang siehst. Du wirst über Potenzial sprechen, du wirst positive Dinge aussagen, obwohl du das Gegenteil siehst. Einfach weil du anfängst zu glauben. Und der Glauben ohne Werke, und das sind manchmal Worte, ist tot. Ich habe noch ganz kurz Zeit für ein paar weitere Schriftstellen. Eine ist Kolosser 1, 13. Ihr habt die alle in den Handouts, die es nachher diesmal auch gibt. Das sind dann beide Teile mit enthalten, diesen und der letzte. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das schreibt Paulus an die Kolosser. Und das heißt nicht erst, wenn du dieses Leben beendet hast, bist du errettet, oder? Du bist hier gerettet. Hier in diesem Leben kannst du errettet sein, vollständig und absolut. Und gleichzeitig, sagt er, bist du in die Herrschaft seines Sohnes, in das Reich seines Sohnes versetzt. Raus aus der Finsternis, rein ins Licht. Er sagt im Epheser 2,7, und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt, in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in an Güte an uns erweise in Christus Jesus. Auch hier steht, er hat uns mit auferweckt und bereits mitversetzt in die himmlischen Regionen. Da steht nicht, das wird passieren, sondern geistlich ist das längst geschehen. Nur weil viele da noch nie waren, heißt das nicht, dass wir nicht da sein sollten. Es steht im Epheser 1,13, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Mit jedem geistlichen Segen hat er uns. Nicht er wird, nicht wir müssen bitten und betteln. Er hat. Wir müssen lernen zu nehmen, anzuwenden und das auszusprechen, was er bereits längst erledigt hat. Nochmal Epheserbrief 1,22, 23. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn, Jesus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jesus ist das Haupt und wir sind der Leib. Wenn er alles unter unsere Füße getan hat, ich habe es jetzt schon ausgesprochen, wir sind sein Leib. Wenn wir unter den Füßen Jesus sind, oder der Feind, dann ist er unter unseren Füßen. So, er hat uns aus der Herrschaft der Finsternis heraus in das Licht des Sohnes versetzt. Er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Er hat uns gesegnet mit jedem geistigen Segen in den himmlischen Regionen und er hat alles unter seine Füße, nämlich unter die Füße der Gemeinde, unterworfen. So, in unserem Leben kann es also nur darum gehen, mit dem Kopf im Himmel zu sein und gleichzeitig mit den Füßen fest auf der Erde zu stehen. Das ist doch das Ziel, darum geht es doch in unserem Leben. Ich glaube, Gott hat ein vortrefflich ausgerüstetes Heer in diesem Land. Doch ist es ein sehr kleines Heer, weil viele der Berufenen unentschieden bleiben. Die aber, die sich mit ganzem Herzen, mit dem ganzen Leben dem göttlichen Auftrag verpflichten, die gleich in einer Elite-Einsatztruppe, die Amerikaner sagen Task Force, mit der es keiner im Lager des Feindes aufnehmen kann. Denn die Entschiedenen tragen die gleiche Rüstung mit Jesus, mit der Jesus selbst den Feind unter seine Füße getreten hat. Und wenn er diese Rüstung sieht, weiß er eins ganz sicher. Dieser Kampf ist für ihn verloren. Weil der, der da drinnen wohnt, größer ist als alle seine Heere und Möglichkeiten zusammen. Wir vergessen das manchmal, dass ein Christ, der das tut, was richtig ist, für den Feind unüberwindbar bleibt. Wir müssen nicht viele sein. Du alleine bist ein Bollwerk gegen den Feind, wenn du in Christus bleibst und dabei bleibst, das Richtige zu tun, egal was es dich kostet. Das Ende ist es, worum es geht. Ich fasse zusammen. Glaube hat eine Bestimmung, ein Ziel, einen Auftrag. Er ist kein Selbstzweck. Wir glauben nicht nur, damit es uns besser geht. Das passiert immer nebenbei. Okay? Und das andere ist, wer im Glauben lebt, erhält überwältigende, buchstäblich, dem Feind gegenüber überwältigende Autorität zur Umsetzung von Gottes Auftrag. Er schickt niemand in den Kampf ohne Ausrüstung. Ich habe 4 Jahre in unserer Armee gedient und jeden Auftrag, den ich bekam in dieser Zeit, ich war Zugführer eine Weile, ich hatte immer alles an Personal und an Material, was ich brauchte. Kein Offizier gab mir einen Auftrag, wo ich nicht die Ausrüstung dazu bekam, das umzusetzen. Und Gott ist kein schlechterer Heerführer als unser Verteidigungsminister. Das nächste Mal werden wir uns damit befassen, wie Glauben entsteht. Wir werden nochmal über Wahrheit, über Fakten reden, über das Maß des Glaubens, über das Hören und auch über das Wort Gottes als Maßstab und Quelle unseres Glaubens. Der bekannte indische Christ Sadhu Sundar Singh erzählte folgende Geschichte. Ein König hatte einen Minister, einen sehr gebildeten Mann, der Christ wurde und seinen Glauben vor dem ganzen Volk bekannte. Er erklärte, dass er an den Heiland glaube, der in diese Welt gekommen sei, um sie zu erlösen von Schuld und Tod. Dem König war das unverständlich. Aber, sagte er, wenn ich will, dass etwas geschehen soll, dann gebiete ich meinen Dienern und das genügt. Warum sollte der König aller Könige selbst in diese Welt kommen? Der König wollte den Minister wegen seiner Bekehrung zum Christusglauben entlassen. Da er ihn aber sehr liebte, versprach er ihm Gnade, wenn er eine Antwort auf diese Frage wüsste. Gewährt mir 24 Stunden, Majestät, erwiderte der Minister, und ich will euch antworten. Er ließ einen geschickten Schnitzkünstler holen und trug ihm auf, eine Puppe anzufertigen und sie genau so zu kleiden wie das 2-jährige Kind des Königs. Am folgenden Tag machte der König im Boot eine Spazierfahrt. Der Schnitzkünstler war angewiesen, sich am Ufer des Flusses aufzuhalten und auf ein vereinbartes Zeichen die Puppe ins Wasser zu werfen. Der König sah die Puppe ins Wasser fallen und in der Meinung, es sei sein Kind, sprang er ins Wasser. Der Minister fragte ihn anschließend, warum er selbst sein Kind habe retten wollen, wenn doch ein Wort an seine Diener genügt hätte. Es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste, erwiderte der König. Und der Minister antwortete, so hat sich auch Gott nicht damit zufrieden gegeben, den Menschen nur eine Heilsbotschaft zu senden, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn selbst vom Himmel herabsteigen, um uns zu retten. Pastor Johannes sagt, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Vielleicht warst du eben zu langsam, als ich den 10-Euro-Schein verschenkt habe. Doch jetzt geht es um viel mehr als um das. Niemand kann dieses Geschenk Gottes an deiner Stelle abholen. Lass bitte nicht zu, dass Schüchternheit oder Menschenfurcht dich davon abhalten, das wichtigste Geschenk deines Lebens zu empfangen. Heute, hier, jetzt in dieser Stunde. Lasst uns doch bitte die Augen schließen. Ich möchte ein Gebet sprechen und bitte euch, das von Herzen mitzubeten. Denn es ist ein Gebet, in dem du Jesus zu deinem Herrn machst und deine Sünden vergeben bekommst. Sprich mir nach, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich weiß, ich habe gesündigt. Ich bin getrennt von Gott. Ich bitte dich, vergib mir. Nimm meine Schuld von mir und mach mich ganz rein. Herr, ich will dir gehören und ich will dir dienen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.